Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Gebäude des Deutschlandfunks steht seit 2024 unter Denkmalschutz und konnte heute am Tag des offenen Denkmals genauso besucht werden wie alte Industriebauten, Kirchen, Schriftstellerhäuser oder historische Werkstätten. Verantwortlich für diesen Tag ist die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Wir sprechen gleich mit Steffen Skudelny aus dem Vorstand. Das Schauspiel Frankfurt eröffnet die Spielzeit mit einer Uraufführung, auch das ein Thema, außerdem Videokunst in Berlin von Jordan Strafer. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Abend. Die Ouvertüre aus Mozarts Così fan tutte, die letzte seiner drei Opern, mit dem Dichter Lorenzo da Ponte, uraufgeführt 1790. Zwei Wochen später starb Kaiser Joseph II. Und alle Theater wurden geschlossen. Mozarts Oper wurde damals recht schnell vergessen. Das war Teilen der Wiener Gesellschaft wahrscheinlich ganz recht, denn das Habsburgerreich stand noch unter dem Eindruck der von Josefs Mutter Maria Theresia eingeführten Keuschheitskommission, die alle unehelichen Umtriebe unter Strafe stellte. Und genau darum geht es ja in Così fan tutte, um einen Ehebruch mit Ansage. Così fan tutte übrigens und nicht tutti, die Schuld wird hier eindeutig den Frauen zugeschrieben. In der Leipziger Oper hatte das Werk gestern Premiere, verantwortet von einem reinen Frauenteam. Katharina Thoma hat inszeniert und für uns saß ein Mann im Publikum, nämlich Uwe Friedrich, den ich gefragt habe, was die Regisseurin Katharina Thoma mit den Männern und Frauen macht.
Zuerst nimmt sie dieses Stück mal wirklich ernst, als eine emotionale Verwirrung eigentlich von allen Vieren, von den beiden Männern und den beiden Frauen, die nicht so richtig wissen, was ihnen da passiert. Und Katharina Thoma zeigt die beiden Männer schon als ziemlich unangenehm aufgeblasene Gockel und dann zum Schluss auch ziemlich überzeugt davon sind, dass die Frauen schuld sind. Dabei bleibt Katharina Thoma einerseits ziemlich nah am Libretto von Lorenzo da Ponte, zeigt aber andererseits auch, dass diese Art miteinander umzugehen nun wirklich nicht anratenswert ist.
Jetzt ist das ja eine Verwechslungsgeschichte. Also die Männer ziehen angeblich in den Krieg, kommen verkleidet zurück, verführen dann jeweils die Frau des anderen. Und es gab auch schon bei der Uraufführung die ziemlich berechtigte Frage, warum erkennen die Frauen die Verkleidung nicht? Und wie sollen dann am Ende alle wieder glücklich zusammenkommen, nachdem der Betrug stattgefunden hat?
Also erstmal sagt Katharina Thoma offenbar einfach gemeinsam mit ihrer Kostümbildnerin Irina Bartels, die erkennen die halt nicht und Punkt. Wie das begründet ist, ist jetzt relativ egal. Die beiden Männer tauchen auf, verkleidet als Hippies. Vorher spielt es im Bühnenbild von Sibylle Pfeiffer in so einem Nobel Resort auf einer Insel. Es funktioniert sehr gut. Da gibt es dann eben eine Bar, wo Despina bedient und auch Don Alfonso irgendwie mitmischt, vielleicht als Hotelmanager. Also das funktioniert als Setting super. Es gibt einige sehr schöne Momente. So nach diesen vollzogenen Ehebrüchen oder Treue verraten, dass nämlich alle jeweils so etwas irritiert sind und sagen, das soll's jetzt gewesen sein, also doll war das nicht. Und ganz zum Schluss kommen auch, wenig überraschend, die Paare nicht wirklich zusammen, die gehen in verschiedene Richtungen. Und dieser Schluss ist ja auch musikalisch so unvermittelt, dass man sagen kann, ähnlich wie bei den gefährlichen Liebschaften von Chaudalot de la Clos, wo ja die Intriganten bestraft werden und schon die Zeitgenossen eher gelacht haben und gesagt haben, intrigante Männer und Frauen werden bestraft in Versailles, hahaha. Ha, ha. Und so ist hier die Haltung zu dem Finale eben auch, wer soll das denn glauben?
Das Stück ist sängerisch durchaus eine Herausforderung. Es gibt 6 Rollen, die haben es alle in sich. Wie funktionierte das in Leipzig gestern?
Das funktioniert in Leipzig sehr gut. Josh Lovell ist ein sehr mutiger und schön singender Ferrando. Richtig klasse sind die beiden Frauen, Gabriele Kupschite als Dorabella und Anastasia Zöhre als Fiordiligi. Und total abräumen kann die Despina von Samantha Gaul, gerade in diesen Verkleidungsszenen, wenn sie als Notar auftaucht, aber auch schon vorher, wenn sie den zögernden Frauen sagt, also jetzt kommt man zur Sache, als Frau muss man doch wissen, was man will. Und es funktioniert auch als Ensemble gut, denn Mozart hat ja vielleicht nach meinem Geschmack nicht die allertollsten Arien geschrieben in Cousy, aber die allerschönsten Ensembles. Und wir hören mal einen Ausschnitt aus meinem absoluten Liebling Soave sia il vento.
Wo wir gerade bei der Musik sind, wir haben ja vorhin schon einen Ausschnitt aus der Ouvertüre gehört und ich finde, das klingt jetzt nicht super flott, wie Matthias Foremni das dirigiert hat gestern. Wie ging es dem Leipziger Publikum damit?
In der Tat dauerte das über 3,5 Stunden. Matthias Foremni hätte ich jetzt, den ich sehr schätze, hätte ich auch nicht unbedingt als Mozart-Dirigenten auf dem Zettel gehabt. Aber er findet den Rhythmus über den gesamten Abend. Und wie er das mit den Sängern koordiniert, nach so ein paar Anfangs, sagen wir mal, Ungenauigkeiten und dem wirklich schön spielenden Gewandhausorchester, das hat auch das Publikum in der vollbesetzten Leipziger Oper sehr bei der Stange gehalten. Die waren super konzentriert und haben hinterher sehr gejubelt.
Uwe Friedrich über Cousy van Tutte in Leipzig, inszeniert von Katharina Thoma. Und auch hier wird auf die bessere Gesellschaft geschaut, in Ferdinand Schmals neuem Stück Sanatorium zur Gänsehaut, eine Entfaltung. Der österreichische Schriftsteller hat ein Händchen für wortgewitzte Titel. Bei den Bregenzer Festspielen wurde im Sommer Bumtschak oder der letzte Henker uraufgeführt. Im Sanatorium zur Gänsehaut geht es um die irrwitzigen Anstrengungen des Schön- und Fitseins von einer mittlerweile großen Industrie mit den entsprechenden Produkten sehr erfolgreich propagiert. Schlauchbootlippen, Superfood, absurde Sportarten, alles lässt sich zum Trend vermarkten. Das Schauspiel Frankfurt hatte das Stück in Auftrag gegeben und mit Jan Bosse einen Regisseur engagiert, der keine Angst vor Unterhaltung hat. Am Freitag wurde Sanatorium zur Gänsehaut in Frankfurt uraufgeführt. Christian Gampert war dabei.
Musical oder Grusical, das ist die Frage. Oder doch eine ganz normale Theatergroteske Schmalzscher Fabrikation mit möglichst vielen Sprachverbiegungen und schrägen Figuren? Im Programmheft wird ausgiebig auf Vorbilder verwiesen wie Tanz der Vampire und weil ja gesungen wird, die Rocky Horror Picture Show. Wahres Vorbild für das Stück aber ist, das wird schon beim Lesen klar, Thomas Manns dekadenter Zauberberg, allerdings in unendlich trivialisierter Form. Statt Hans Castorp schickt der Autor Ferdinand Schmals eine Investigativjournalistin in ein Sanatorium zur Gänsehaut, in dem heute gestrafft und Verjüngungsinjektionen verabreicht werden. Bei der Recherche kommt heraus, dass der Chefarzt der Klinik nicht nur alte Häute abschabt und neue implantiert, sondern dass er als Forscher insgeheim putinschen Unsterblichkeitsfantasien anhängt. Könnte er nur endlich das Gen der Nacktmulle hässlich langlebiger Nagetiere auf einen menschlichen Wirt übertragen, das ewige Leben wäre gesichert. Dass der völlig unterforderte Wolfram Koch diesen Kurdoktor Frankenstein in kurzen Freizeit-Tennishöschen mehr dahertänzelt als spielt, zeigt leider schon, wohin die Reise geht. Der Gänsehaut-Zauberberg ist bevölkert von lauter schrill krakelnden Karikaturen. Der Doktor ist noch der vornehmste von ihnen. Um den zunehmenden, auch inszenatorischen Wahnsinn aufzulockern, dürfen sie alle bisweilen singen. Herzige Schlager mit rührenden Botschaften. Das Gänsehaut-Patientenkollektiv besteht vor allem aus zwei Personen. Der frisch operierten Schönheitsinfluencerin Leslie Mark, die zeitweise verschwindet, um sich esoterisch selber zu finden, und ihrem Ehemann, einem Opernsänger, der seine Stimme verloren hat. Das sind so die Einfälle des Autors Ferdinand Schmalz, dessen Sprachexerzitien sich hier bedenklich der Kategorie des manierierten Karlauers nähern. Oder dem pathetisch-dialektischen Bonmot, das vom Ensemble dann möglichst outriert dargebracht wird. »Ich würd mein Leben geben, um ewig zu leben«, verkündet die Pharmaunternehmerin mit dem schönen Namen Hannelore Krautwurm-Bouillon, ebenfalls Sanatoriumspatientin. Geht's Nacktmull werbetechnisch auch eine Nummer kleiner? Regisseur Jan Bosse will unbedingt diese offensive Komik, die zu nichts führt, jedenfalls nicht zu Gesellschaftskritik, sondern zu Langeweile und szenischem Leerlauf. Anna Kubin spielt die unsterblichkeitswillige alte Pharma-Magnatin dievenhaft als geliftete Marilyn Monroe-Attrappe. Sie hat eine Tochter, die eher kühle Klinikbesitzerin, die mit der Journalistin was Lesbisches anfängt. Und es gibt ein komisches Faktotum, das im Hintergrund die Fäden zieht. Die Schauspieler sind alle willig, aber auch machtlos gegen die dramaturgische Leere der Vorlage und die forcierte Albernheit der Inszenierung. Auf einer lila Liegelandschaft vor einer kosmisch gemeinten Halbkuppel im Stil von Buckminster Fuller wird trivial philosophiert, was das Zeug hält. Extremer Videoaufwand für Autofahrten und so weiter. Ab und zu taucht man in die trüben Wasser, die die Wellness-Insel auf der Bühne umgeben. Aber auch dieser angebliche Jungbrunnen führt nicht zu szenischer Erfrischung. Am Ende merkt auch der Autor, dass Unsterblichkeit extrem triest wäre und bastelt für seinen Gesundheitsmummenschanz einen weihnachtlichen Schluss mit neuem Leben. Die auf einmal wundersam schwangere Journalistin darf unterm Christbaum auf einer Designer-Couch ein faltiges kleines Wesen gebären. Fürs Krippenspiel fehlen dann noch Ochs und Esel im Stall. Aber auch die würden sich von dieser Inszenierung kopfschüttelnd abwenden.
Sanatorium zur Gänsehaut, eine Entfaltung. Ein neues Stück von Ferdinand Schmalz am Schauspiel Frankfurt, inszeniert von Jan Bosse und Christian Gampert, berichtete. Seit mehr als 30 Jahren gibt es den Tag des offenen Denkmals. An jedem zweiten Sonntag im September können sich Interessierte historische Bauten und versteckte Denkmäler anschauen. Dieses Jahr hat die Eröffnung in Gera stattgefunden, wo zum Beispiel eine Woll- und Seidenweberei aus dem frühen 20. Jahrhundert besichtigt werden kann. In ganz Deutschland sind es mehr als 6.500 Denkmäler, die heute einladen. Warum die Denkmalpflege wichtig ist, darüber habe ich mit Steffen Skudelny gesprochen, der zum Vorstand der Stiftung, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gehört, die den Tag des offenen Denkmals organisiert und die dieses Jahr erstmals ein Schwarzbuch der Denkmalpflege veröffentlicht hat, das Bedrohungen und Verluste dokumentiert. Ich habe Steffen Skudelny gefragt, ist Denkmalschutz und Pflege jetzt, wo so viele Kommunen über fehlende Gelder klagen, besonders schwierig?
Tatsächlich ist ein Aspekt der Geldmangel, der mancherorts vorhanden ist. Auf der anderen Seite fehlt aber ehrlich gesagt auch in der Politik an vielen Stellen die Haltung und das Wissen um diese Aufgabe. Denkmalschutz ist unsere eigene Geschichte und ist etwas, was auch eine große Ressource darstellt, wenn man sich vorstellt, wie viel Bausubstanz da vorhanden ist und auch von uns genutzt und in die Zukunft getragen werden kann. Und ein bisschen fehlt es mir da an der richtigen Haltung. Wir müssen da investieren. Wir müssen die Behörden und die Fachleute so ausstatten, dass sie die Eigentümer begleiten können und beraten können und nicht eine Mangelwirtschaft betreiben, die dann auf allen Seiten zu Unzufriedenheit führt.
Gibt es denn genug Fachleute?
Es gäbe genug Fachleute, aber sie werden nicht hinreichend in den entsprechenden Positionen etabliert, sodass die meisten Denkmalfachbehörden und auch kommunalen Denkmalbehörden viel zu klein aufgestellt sind für den Bestand an Denkmalen, um den sie sich kümmern und den sie gemeinsam mit den Verantwortlichen in die Zukunft entwickeln sollen.
Was würden Sie sagen, sind zurzeit eigentlich die größten Probleme für den Denkmalschutz? Denn der geht ja nicht immer überein oder kreuzt sich zumindest mit anderen Problemen, die wir zurzeit haben. Also zum Beispiel dem Klimawandel und den Auflagen, die es da gibt.
Also für mich ist das kein Gegensatz, sondern ganz im Gegenteil. Der sorgsame Umgang mit Ressourcen, und solche Ressourcen stellen Denkmale auch dar, ist sehr, sehr vernünftig. Also das heißt, bewahrenswerte Bausubstanz zu ertüchtigen und in die Zukunft zu tragen, ist ungleich klimafreundlicher, ist ungleich sinnvoller, als permanent Dinge abzureißen und neu zu bauen. Das ist ein Umdenkprozess, der viel schneller gehen müsste. Der ist zu langsam, auch in der Politik zu langsam. Und das Zweite ist aus meiner Sicht, der Tag des offenen Denkmals beweist und zeigt, wie viele Menschen und Bürger und Bürgerinnen sich für historisches Erbe interessieren und wie sehr sie dahinter stehen. Und ich glaube, das muss noch besser in der Politik ankommen, dass das ein Bürgerwunsch ist und auch ein Selbstverständnis der Bevölkerung. Das war früher, ging das miteinander gut einher. Inzwischen gibt es mir da zu viel Skepsis und Gegenargumente aus der Politik, die eigentlich immer Einzelfälle sind und nicht das große Ganze betrachten.
Jetzt sind Sie gerade in Gera, wo der Tag des offenen Denkmals eröffnet wurde. Die beiden Wahlkreise in Gera haben bei der letzten Landtagswahl jeweils über 40% Zustimmung für die AfD bekommen. Merken Sie, dass das ein Problem ist für den Denkmalschutz?
Wir sind am Ende als private Stiftung unpolitisch unterwegs und wir merken, dass da, wo Probleme auftauchen, Menschen oft zu extremen Antworten neigen, was wir natürlich nicht begrüßen können. Ich habe jetzt heute Gera hier erlebt als eine sehr einige Stadt, als eine überaus interessierte Stadt. Es gab sehr, sehr viele Besucher. In dem Maß habe ich nicht so mit Zustimmung gerechnet, wie sie dann wirklich hier war. Und es gibt ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement, also Lotsen, sie zu den Denkmalen führen und eben Menschen, die wirklich voll dahinter stehen.
Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal bei der AfD bleiben, weil Denkmalpflege ist ja eben auch Pflege von Geschichte. Also Denkmäler dokumentieren unsere Geschichte und die AfD blickt doch sehr anders auf Geschichte als fast alle anderen Parteien. Wie gehen Sie als Stiftung damit um?
Wir versuchen ja, uns unabhängig von politischen Aussagen zu positionieren. Das heißt, wir gucken uns ein Denkmal als Zeugnis seiner Zeit an. Und was die Politik davon hält, ist uns ehrlich gesagt als private Stiftung nicht wichtig, sondern wir versuchen eben auf die Werte des Objektes hinzulenken. Ob das jetzt positive Werte sind, also gute Zeiten, erfreuliche historische Ereignisse, aber gerade auch die Ereignisse, die nicht erfreulich waren, müssen dokumentiert werden, um in Zukunft zu warnen und zu mahnen. Und das nehmen wir sehr ernst. Und darum glaube ich, dass Denkmale auch immer ein Stück Bekenntnis zur Demokratie und zu Wahrhaftigkeit sind, denn sie bilden Geschichte ab, wie sie sich ereignet hat. Da ist kein Platz für Geschichtsklitterung und auch kein Platz für Unwahrheiten oder Extremismus drin.
Das Schwarzbuch hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Jetzt haben Sie in einem Interview gesagt, der Bund müsse sich mehr in der Denkmalpflege engagieren. Woran fehlt es da konkret?
Wir haben ein sehr schönes Element, das ist der Föderalismus, weil er eben regionale Aspekte betont und auch regionale Kenntnisse in die Zukunft trägt. Auf der anderen Seite hat er immer den Nachteil, dass heterogene Betrachtungsweisen stattfinden in der reinen Zählweise oder auch in der Beobachtung des gesamten Denkmalbestandes des Landes. Wir sind eine bundesweite Stiftung und wir beobachten, dass Deutschland nicht in der Lage ist, die Anzahl seiner Denkmale zu benennen oder gar die Anzahl der Gefährdungen und der Verluste. Das ist uns bei den Recherchen intensiv aufgefallen und darum haben wir hier gesagt, es müsste eine zentrale Stelle geben, an der der Denkmalbestand zusammengefasst wird in den Hauptkriterien und wo Gefährdungen frühzeitig erkannt und als bundesweite Herausforderung auch ernst genommen werden. Wir verlieren viel zu viele Denkmale. Die Gründe dafür sind zum Teil gar nicht nachvollziehbar. Und darum finden wir, das müsste gestärkt werden. Ja, also es ist so, wir haben eigentlich ein Denkmalschutzgesetz und die Denkmalschutzgesetze werden von Privateigentümern mitunter mal nicht eingehalten. Das sind oft Investoren. Das hat keine Konsequenzen. Wir haben öffentliche Hand als Denkmaleigentümer, der Bund nicht zuletzt, die Entscheidungen über historische Gebäude treffen, die zum Verlust führen. Wir haben auch manchmal Landesimmobilien, die werden nicht sorgsam gepflegt, sondern auch zur Disposition gestellt. All das darf es nicht geben. Wir sind der Meinung, das Denkmalschutzgesetz gilt für alle, für Bürgerinnen, Bürger, das Land und den Bund. Und darum finden wir, es muss ernst genommen werden und es muss sichtbar sein, wenn hier Verluste passieren aus niedrigen Motiven.
Gibt es ein signifikantes Gebäude oder Monument, das Sie da jetzt gerade im Kopf haben?
Leider habe ich sehr viele im Kopf. Ich nenne aber mal ein besonders prominentes. Das war das Generalshotel in Schönefeld.
Ja, da gab es eine große öffentliche Debatte.
Da gab es eine Debatte. Wir haben uns sehr bemüht, im Bund die Verantwortlichen zu bekehren. Aber es wurde von einem Ministerium aufs andere geschoben und keiner fühlte sich zuständig. Und das sind so Beispiele, wenn da ein Vakuum ist. Das darf einfach nicht sein. Und das ist auch ein Armutszeugnis für uns als Land, wenn wir ein Stück Geschichte einfach abreißen, um dann einen Flugzeugparkplatz dorthin zu setzen. Das kann nicht richtig sein.
Ein anderer wichtiger Faktor ist sicher, dass die Gesellschaft heute nicht mehr die gleiche ist wie vor 40 Jahren, also zur Zeit, als die Stiftung gegründet wurde. Müssen sich auch die Kriterien für den Denkmalschutz ändern?
Ich glaube, dass die Geschichte weitergeht und eine veränderte Gesellschaft wird veränderte Bauten erstellen, die dann ihrerseits wieder Thema des Denkmalschutzes werden. Das ist das in die Zukunft gesprochen. Wenn man zurückdenkt, finde ich, sind Denkmale aber auch ein wunderbares Beispiel und eine wunderbare Möglichkeit, um Menschen, die bei uns neu starten und aus anderen Ländern kommen, unsere Geschichte zu zeigen und ihnen einen Einstieg zu ermöglichen. Darum, glaube ich, haben Denkmale auch in dieser Hinsicht einen verbindenden und einen wertvollen Charakter. Ich kann das immer da sehen. Wir haben internationale Programme, zum Beispiel bei unseren Jugendbauhütten. Und wenn jeder erzählt, was in seinem Land als Denkmal gesehen wird, wie man mit historischen Bauten umgeht, wie die Lebens- und Arbeitsverhältnisse sind, dann sind das durchaus verbindende Elemente. Und das hoffen wir, dass man Denkmale in dieser Hinsicht auch sehen kann.
Steffen Skudelny aus dem Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zum Tag des offenen Denkmals. Als das Fernsehen noch jung war, wurde es auch zum künstlerischen Ausdrucksmittel. Der Koreaner Namjoon Paik gehört sicher zu den bekanntesten Vertretern. Heute wirkt Videokunst wegen TikTok, YouTube oder Instagram fast schon aus der Zeit gefallen. Die US-amerikanische Künstlerin Jordan Strafer interessiert sich trotzdem dafür, verwebt Dokumentarisches und Fiktionales und Autobiografisches und war gerade im Berliner Fluentum mit der Ausstellung Dissonance zu sehen. Carsten Probst berichtet.
Ein Gerichtssaal. Eine der Geschworenen betritt den Raum. Sie trägt ein pinkfarbenes Kostüm. Die Kamera folgt ihr. Der Blick ruht dabei auf ihrem Hinterteil und gleitet allmählich hinauf zu ihrem blond gelockten Haar, das sie für einen Moment wie ein Double von Marilyn Monroe wirken lässt. Kurz darauf betritt der Staatsanwalt den Raum, zwinkert der Geschworenen im pinken Kostüm zu und beginnt mit der Befragung einer Zeugin. Jordan Strafers Videofilmreihe Loophole, zu Deutsch Schlupfloch, bezieht sich auf einen Gerichtsprozess in den 1990er Jahren, der tatsächlich stattgefunden hat. Es ging um eine Vergewaltigung. Angeklagt war ein Mitglied der Kennedy Family. Und zum ersten Mal wurde damals ein Gerichtsprozess in den USA vom Fernsehen quasi live übertragen. Jordan Strafer inszeniert das Ganze wie einen Erotik-Thriller. Die Affäre von Staatsanwalt und Geschworener, die sich im Laufe des Films entwickelt, ist fiktiv, aber sie dient Strafer dazu, die ganze Geschichte des Prozesses aus einer feministischen Perspektive zu erzählen. Als Kampf um die Deutungshoheit. Darüber, wer die Wahrheit erzählt, wem geglaubt wird, wenn es um sexualisierte Gewalt geht und dass der Sexismus im Umfeld des Prozesses auch nicht aufhört. Raoul Kloker, Kurator der Ausstellung.
Dieser Vergewaltigungsprozess, der eine Vorlage für diese Filmreihe war, fand Anfang der 90er statt und nicht lange darauf folgte der O.J. Simpson-Prozess zum Beispiel. Aber auch natürlich in den letzten Jahren gab es einige Gerichtsverfahren, die ganz stark medial rezipiert wurden und wo es natürlich auch sehr häufig um feministische Fragestellungen ging. Und gerade natürlich, wenn es um sexuelle Gewalt geht, die natürlich meistens ohne zusätzliche Zeuginnen und Zeugen passiert. Und ich glaube, das war für Sie auch interessant, Gerichtsprozess und dieses Talkshow-Studio gegenüberzustellen.
Jordan Strafers Ausstellung bei Fluentum in Berlin versetzt das Publikum tatsächlich zunächst in die Kulisse eines Fernsehstudios. Besonders in den Eröffnungstagen während der Berliner Art Week war dieser Eindruck dominant, weil dann sogar tatsächlich in diesem Studio gedreht wurde. In der Eingangshalle von Fluentum ist eine Zuschauertribüne aufgebaut, dahinter ein Set wie für eine Talkshow mit zwei Sesseln und einer Wanddekoration, die das frühere Fernsehstudio von Oprah Winfrey zitiert. In diesem Set dreht Jordan Strafer eine fiktive Talkshow-Szene, die sie später ihrer Loophole-Serie hinzufügen wird. Mit Komparsen, die das Showpublikum darstellen. Der Schauspieler Jim Fletcher, der den Staatsanwalt in Loophole spielt, ist eigens aus New York eingeflogen, um hier in Militäruniform eine surreale Talkshow-Szene zu spielen. Realität und Fiktion mischen sich auf verschiedenen Ebenen. Das Filmset wird nach dem Dreh zum Ausstellungsstück. Diesen Prozess der Verfremdung ihrer eigenen Figuren beschrieb Jordan Strafer in einem Interview einmal so.
I'm interested in
Ich bin sehr an Austauschbarkeit interessiert. Ich mag es, Puppen und Masken zu verwenden. Verschiedene Strategien, um Charaktere zu verbinden, um ihnen das Besondere oder Spezifische zu nehmen. Sie sollen eben keine Projektionsflächen mehr sein. Jordan Strafer setzt ihre Referenzen auf die Filmgeschichte, vor allem auf Hollywood-Streifen oder populäre TV-Formate, sehr gezielt ein. Die Zitate enthüllen, womit sich das Massenpublikum ebenso identifiziert, dass es nach Figuren sucht, auf deren Seite es sich schlagen kann. Und diese Identifikationsmuster enttarnt Strafer in ihren Filmen als Reproduktion alter Rollenbilder. Immer noch dominiert dabei der männliche Blick auf Frauen, womit die Medien nur zu gern ihr Massenpublikum bedienen. Das Zwischenreich aus Realität und Fiktion, in das Strafer mit ihren Filmen eintaucht, ist deswegen hochpolitisch, auch bei anderen Identifikationsmustern, die sie in ihren Filmen aufgreift. Religion, Familie, Nationalismus oder Amerikanismus. Bei Jordan Strafer lassen sich die Spuren der aktuellen politischen Konflikte in den USA weit in die Geschichte der Unterhaltungsindustrie zurückverfolgen.
Über die Ausstellung Dissonance mit Videoarbeiten von Jordan Strafer in Berlin berichtete Carsten Probst. Bei einem Konzert in Essen kam der belgische Premier überraschend zu Besuch, um den Dirigenten Lahav Chani zu treffen. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Ja, die Ausladung des israelischen Dirigenten Lahav Chani vom belgischen Flanders-Festival in Gent vor wenigen Tagen, die wurde ja heftig kritisiert, hat Belgiens Premier Bart De Wever jetzt dazu bewogen, einen Konzertauftritt des Israelis in Essen, nämlich gestern Abend, zu besuchen. Kanzler Merz dankte ausdrücklich für dieses Zeichen der Solidarität. Wir dürfen diesem blanken Antisemitismus keinen Platz geben, das schrieb Merz auf der Plattform X. Babette Nierenz, das ist die Essener Philharmonie-Intendantin, teilte mit, dass Premier De Wever und Chani auch persönlich miteinander sprachen und der Politiker seine Kritik an der Absage bekräftigt habe. Morgen ist Chani übrigens mit dem Orchester in Berlin zu Gast. Die Demokratie als Gesellschaft der prinzipiell Gleichberechtigten ist ein Emanzipationsprojekt. Gleiche Rechte, gleiche Freiheiten, gleiche Möglichkeiten im Idealfall. Zugrunde liegt, utopisch gesprochen, die Idee davon, wie es anders, wie es besser sein könnte. Daran erinnerte Philipp Lepenis heute Morgen in unserem Programm.
Wenn es in der Demokratie keine Vision mehr gibt, dann gibt es eigentlich keine richtige Demokratie mehr.
Der Politikwissenschaftler und Ökonom Lepenis lehrt an der Freien Universität in Berlin, hat zuletzt das Buch Souveräne Entscheidungen vom Werden und Vergehen der Demokratie vorgelegt. Er vermisst Visionszusagen.
Demokratie heißt jetzt nicht nur, wir können alle 4 Jahre wählen gehen, wir haben Repräsentanten, die mal wechseln, wir haben Regierungsköpfe, die mal wechseln. Das ist ja nicht Demokratie, sondern Demokratie heißt die Erfahrbarkeit von Verbesserungen, sonst braucht man sie nicht. Demokratie ist eben ein Wohlstandsversprechen oder ein Verbesserungsversprechen, ein Zukunftsversprechen.
Soweit der Politikwissenschaftler heute Morgen in unserer Sendung Information und Musik. Nach umfassender Sanierung wird morgen die Münchner Synagoge in der Reichenbachstraße wieder eröffnet. Kanzler Merz, Bayerns Ministerpräsident Söder, Münchens Oberbürgermeister Reiter haben ihren Besuch angekündigt. Auch die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern natürlich, Charlotte Knobloch, und auch der Pianist Igor Levit werden an der Wiedereröffnung teilnehmen. Kultur heute berichtet natürlich morgen über die einzige erhaltene Bauhaus-Synagoge. Damit werde der Stadt München ihren Bürgern ein kunsthistorisch bedeutsames Baudenkmal zurückgegeben, heißt es auf der Internetseite der Synagoge. Sie solle wieder für Gottesdienste genutzt werden, aber auch für pädagogische und kulturelle Aktivitäten, um jüdische Kultur und Geschichte zu vermitteln. Die Synagoge war den Angaben zufolge ursprünglich am 5. September 1931 eröffnet worden, aber schon Jahre später bei den Pogromen vom 9. auf den 10. November 1938 wurde sie von den Nationalsozialisten massiv verwüstet, entweiht und im Weiteren als Werkstatt und Lager zweckentfremdet.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Zu den ersten Ergebnissen der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gleich mehr in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.